Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auf euch, die ihr hier im Saal seid. Ich freue mich auf euch, die ihr an den Endgeräten zu Hause mitverfolgt im Livestream, wie es im Gottesdienst hier abläuft. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, während der Französischen Revolution 1789, da haben wir ein klasse Motto gehabt: Liberté, Égalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Beeindruckend. Gerade ist unsere Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu Ende gegangen. Wahrscheinlich gibt es die erste Prognose. Ich habe sie noch nicht gesehen, natürlich. Da könnte dieses Motto auch gelten. Gerne hören wir Brüderlichkeit oder Freiheit oder Gleichheit. Wie gleichen sich doch die Aussagen? 1789 oder 2021, wir können es austauschen. Was sehen wir anstelle dieser wunderbaren Fakten, die uns als Worte entgegenspringen in der Realität? Da könnte ich jetzt anfangen, ein leidvolles Lied zu singen. Da hören wir von Bürgermeistern, die sich impfen lassen, obwohl sie noch lange nicht dran sind. Ist das Gleichheit? Brüderlichkeit? Solidarität? Wir hören Sätze, die machen uns stutzig. Wir fragen uns, wie kann so etwas sein? Da werden Masken gehandelt und Leute bereichern sich mit Hunderttausenden von Euro an diesen Maskengeschäften. Verstehen wir so diese Schlagworte, die wir so gerne hören wollen? Reden ist Silber, beten ist Gold. Jesus in Gethsemane, das soll unser Thema sein. Ein schwerer Einstieg, was ich da gerade gewählt habe, ich weiß. Mir ist ein Lied bei der Vorbereitung in den Sinn gekommen, von Reinhard May, ist ganz alt. Da besingt er in einem seiner Lieder, dass er am Zeugnistag ein schreckliches Zeugnis bekommen hat. Es muss so fürchterlich gewesen sein, dass er sich nicht damit getraut hat, nach Hause zu gehen und es von seinen Eltern unterschreiben zu lassen. Er wird so 12 Jahre alt gewesen sein, sagt er. Was hat er gemacht? Er hat die Unterschriften gefälscht und das Zeugnis zurückgegeben, ohne es den Eltern zu zeigen. Natürlich ist es rausgekommen, was da passiert ist, ist ja klar. Der Schuldirektor, dem war es eine Freude, die Eltern zu zitieren und sie damit zu konfrontieren, was ihr Sohn für ein Betrüger ist. Jetzt kommt der Pudelskern. Was haben die Eltern gemacht? Sie nehmen das Zeugnis in die Hand und sagen, es besteht nicht der Hauch eines Zweifels daran, dass dies unsere Unterschriften sind. Der Schuldirektor hat ein bisschen betröppelt geguckt. So hat er das nicht erwartet, dass sowas passiert. Beide Eltern haben den Jungen rausgehauen aus der Notlage. Solidarität. Jemand steht für mich ein. Ich habe ein Problem und da ist jemand, auf den ich vertrauen kann. Ich weiß, da steht jemand zu mir. Das ist bei mir dabei hängen geblieben, als ich dieses Lied vor vielen, vielen Jahrzehnten das erste Mal gehört habe. Fand ich toll. dieses Füreinander einstehen in kritischen Momenten, vielleicht sogar in den kritischsten Momenten meines Lebens, wer weiß. Vertrauen und Solidarität sind Fakten, die uns im reellen Leben nicht so häufig begegnen, leider. Und besonders in der derzeitigen Lockdown-Situation wird uns schmerzlich bewusst, wie wichtig ein Partner, eine Partnerin, ein Freund, eine Freundin für uns doch ist. Jemand, dem wir uns anvertrauen können, der bedingungslos solidarisch mit uns ist, der nicht hinterfragt, sondern zu mir steht. Ihr Lieben, solch eine Person wollte auch Petrus Jesus gegenüber sein. Er stellte sich vor ihn hin, wir müssen uns das vergegenwärtigen. Er stellt sich vor ihn hin und sagt zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Wow, was für ein Satz. Sein Versagen kennen wir aber alle. Zu schön also, um wahr zu sein? Reden ist Silber. Ihr Lieben, ich kenne ja auch mein eigenes Versagen. Wie oft war ich selbst so sehr von mir überzeugt, dass ich ja auch schließlich zu Jesus stehen würde. Und jedoch, wenig später schon, hatte ich mein Wort gebrochen. Ist es nicht zu unserem geflügelten Wort geworden? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wie oft schon haben wir diesen Satz als Entschuldigung für unser eigenes Versagen zitiert. Und wie oft und wie schnell komme ich an meine Grenzen? Den einzigen Trost, den ich mitnehmen kann, ist der, dass Jesus genau weiß, dass ich scheitern werde. So wie er genau wusste, dass auch Petrus scheitern würde. Er wusste es damals, er weiß es heute. Wie gut ist es da zu wissen, dass Jesus uns zusagt: Ich werde trotzdem weiter mit dir gehen. Jakob, würdest du den Predigttext einblenden? Den möchte ich uns jetzt lesen. Aus Matthäus 26, 36 bis 46. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus, das waren Jakobus und Johannes, nahm er mit. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Jesus hatte mit seinen Jüngern kurz zuvor das letzte Abendmahl gefeiert. Die Umstände waren recht bedrückend. Jesus weiß, dass er bald sehr leiden muss und sterben muss. Und auch die Jünger waren durch die Ankündigung Jesu, dass ein Verräter unter ihnen sei, betrübt. Jeder fragte: Bin ich es? Bin ich es? Das war die Vorgeschichte hier. Wir finden uns nun im Garten Gethsemane wieder. Einen wunderschönen Olivenhain. Wir waren vor 2 Jahren auf der Pilgerreise, auf dem Jesus Trail, und da waren wir auch in Jerusalem und konnten diesen Garten Gethsemane besichtigen. Der Jakob blendet uns jetzt mal einige Bilder ein. Man sieht hier die Lage, wo sich dieser Garten Gethsemane befindet, zwischen der Altstadt Jerusalems, dem Tempelberg, und auf der anderen Seite dem Ölberg. Am Fuße des Ölbergs, da liegt dieser Garten Gethsemane. Wie gesagt, ein wunderschöner Olivenhain. Wenn man die Bäume sieht, könnte man meinen, das war wirklich genau der Ort, wo das damals stattfand. So alt sehen die Bäume aus. Vielleicht ist es ja auch so, wer weiß. In diesem Garten finden wir einen Gedenkstein, der zitiert einen Vers aus unserem Predigttext, nämlich den Vers 39. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir finden diesen Gedenkstein dort und man steht davor in diesem Garten Gethsemane und ist ergriffen von der Tatsache, dass dies der Ort ist, an dem Jesus so sehr Mensch geworden ist und so sehr gelitten hat. Ob der Garten damals genauso ausgesehen hat, wie gesagt, wir wissen es nicht, aber gut vorstellen könnte ich es mir. Es ist eine besondere Atmosphäre, die uns dort begegnet in diesem Garten Gethsemane. Wie kaum ein anderer Text zeigt uns diese beschriebene, beklemmende Szene unseres Predigttextes die volle Menschlichkeit Jesu. Heute Morgen, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, hat Jost Tromp einen Satz gesagt, ich habe ihn eigentlich mitgenommen, da ist er. Der hat mich an den Predigttext von heute Abend erinnert. Jost sagte heute Morgen im Verbandsgottesdienst: Es gab und es gibt Zeiten, in denen jeder von uns einmal Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist es wirklich auf den Punkt gebracht. Jesus war im Garten Gethsemane ganz Mensch. Er ist verzweifelt, voller Angst und Sorge. Und er ist auf die Begleitung und Seelsorge und Fürbitte seiner Jünger angewiesen. Das sehen wir hier und lesen es im Text. Und er wird sehr enttäuscht. So sehr hat er sich selbst erniedrigt. Er kennt die tiefsten Tiefen der menschlichen Nöte. In Todesangst bittet er seinen Vater, dass ihm der bevorstehende Weg, wenn irgendwie möglich, erspart bleibt. Aber sein Vater, Gott, hat keinen Plan B, keinen zweiten Weg, in der Hinterhand sozusagen, eine alternative Möglichkeit, wie wir Menschen unser Heil sonst finden können. Jesus muss sterben, damit wir, du und ich, leben können. In einem regelrechten Gebetskampf, wie er hier beschrieben wird, ringt Jesus sich zur Einwilligung in den Willen seines Vaters ein. Er ringt sich in diesen Weg hindurch. Es ist nicht nur ein innerlicher Kampf. Sein ganzer Körper, wir können es lesen und spüren aus der Beschreibung, ist angespannt. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium steht, dass der Schweiß so dick war wie Blutstropfen. Und ganz ehrlich, ich kann mir das direkt vorstellen. Jesus ist am emotionalen Tiefpunkt angelangt. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Schläge mit Peitschen. Nägel durch Hände und Füße. Eine Dornenkrone auf den Kopf gepresst. Ein grausamer Tod durch Ersticken. Wahrscheinlich können wir das gar nicht ermessen. Beim zweiten und dritten Gebet bittet Jesus aber dennoch nicht mehr um Bewahrung vor dem Tod, sondern nur noch darum, dass der Wille seines Vaters geschieht. Was für ein Mensch dieser Jesus war, in seiner schwersten Stunde, geprägt von Enttäuschung, Todesangst, äußerster Not, ist er dennoch fähig, so zu leben, wie er es selbst in vielen seiner Predigten vorher gelehrt hatte. Das Schlimmste war aber wohl für ihn, dass ihn sein Vater verlassen würde. Die Sünde der Menschen würde sie grausam auseinanderreißen. Dennoch, Jesus begibt sich voll und ganz in den Willen seines Vaters. Auch wenn es Schmerz, Leid, Verachtung und äußerste Einsamkeit bedeutet. Es gibt einen Spruch, den hören wir manchmal: Die Kreuzwege des Lebens gehst du immer ganz allein. Übrigens auch ein Liedtext von Reinhard May, so ganz nebenbei mal bemerkt. Die Jünger dagegen, ich traue es mich nicht zu sagen. Die Jünger dagegen, sie schlafen. Und sie schlafen jedes Mal ein. Ist das nicht eigenartig? Gerade wenn es drauf ankommt, dann, wenn sie gebraucht worden wären, dann sind sie nicht zur Stelle. Nicht einmal eine Stunde könnt ihr mit mir wachen. Nicht mal eine Stunde können sie mit Jesus durchhalten. Sie helfen Jesus nicht. Versagen, würden wir sagen, auf ganzer Linie. Sie lassen Jesus vollkommen allein. Jesus muss sich durch diese qualvolle Nacht alleine durchkämpfen, einsam in einem Olivenhain. Menschlich betrachtet ist es eine einzige Katastrophe. Geistlich betrachtet aber ist es der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und es ist wirklich nichts Geringeres. Es ist der Wendepunkt in der Weltgeschichte. Hier geschieht Versöhnung von Gott und Mensch. Es gab keine Alternative, es gab keinen Plan B. Noch einmal, ihr Lieben, den Gedanken von vorhin zum Gebet. Reden ist Silber, beten ist Gold. Wie oft und wie schnell komme ich an meine Grenzen? Aber Jesus weiß genau, wo ich scheitern werde und wo ich gescheitert bin. Wie gut, dass er zu mir sagt, ich werde trotzdem weiter mit dir gehen. Egal, wie echt meine Motive auch sein mögen, es ist sehr schmerzhaft zu erfahren, dass ich bei weitem nicht so stark bin, wie ich es gerne sein möchte. Jesu Reaktion aber entlastet mich heute, weil er trotzdem an mir festhält. Und seien die Zeiten noch so herausfordernd, das gibt mir Hoffnung. Jesus lässt mich nicht hängen. Hermann Betzel, den möchte ich gerne zitieren, der sagte mal in einem seiner Bücher, betet. Durch Gebet weicht der Staub von der Seele und die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Der Mensch wird frei, die Fesseln fallen. Gebet ist Zusammenschluss mit dem Erlöser. Wie wahr? Beten ist Gold. Ich denke, wir können von Gebet Jesu in Gethsemane lernen. Wir dürfen uns auch in den allerdunkelsten Stunden unseres Lebens voll Vertrauen an ihn, unseren himmlischen Vater und den Sohn Jesus Christus wenden. Wir dürfen beten, das sagt er uns selbst zu. Abba, lieber Vater. Vergessen wir dabei nicht, auch Gott zu loben. Jesus hat auch in seiner tiefsten Not gebetet. Alles, Vater, ist dir möglich. Er hat nicht gezweifelt. Wir dürfen mit völliger Offenheit beten. Wir dürfen bitten, dass Leid an uns vorübergeht. Und wenn es dann nicht so kommt, dann sollten wir auch das Nein Gottes akzeptieren. Wie schwer ist das denn? Der Mensch besitzt von Natur aus keine geistliche Kraft. Das ist Fakt. Er gewinnt sie erst aus der Verbindung mit Gott. Ganz praktisch kann das im Gebet stattfinden. Die geistliche Kraft kommt aus Gebet. Und so wie Jesus mehrmals gebetet hat, dürfen auch wir wiederholt für dasselbe Anliegen beten, denke ich. Jesus hat dreimal gebetet. Es war immer der gleiche Text, so steht es hier im Wort. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir mehrfach für das gleiche Gebetsanliegen bitten. Gott und Jesus, sie verstehen unsere Not und wissen, worauf es ankommt. Schon bevor wir angefangen haben zu reden. Wir dürfen wiederholt für dasselbe Anliegen bitten. Kein Zweifel. Das Gethsemane-Gebet Jesu ermutigt uns direkt sogar dazu. Wir müssen allerdings, das ist der Haken an der Sache, wach bleiben. Mich erschreckt es sehr, dass die Jünger hier in dieser Situation eingeschlafen sind. Und ich stelle mich mit zu den Jüngern und muss bekennen, ja, ich bin auch nicht besser. Unsere Müdigkeit stellt unseren Glauben auf die Probe. Indem mich der Versucher am Beten hindert, bringt er meine Verbindung mit Jesus ins Wanken. Als Jesus zum dritten Mal zum Gebet geht, da ist er nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ganz einsam. Denn nicht einmal seine treuesten Freunde sind in der Lage gewesen, mit ihm zu beten und für ihn zu bitten. Er kommt zum dritten Mal zurück und das ist das dritte und letzte Mal. Er hat sein Gebet beendet und er ist endgültig einig mit dem Vater. Und die Jünger, ihr Lieben, sie schlafen immer noch. Sie sind unfähig, Jesus im schwersten Kampf seines Lebens beizustehen. Sie konnten nicht einmal eine Stunde mit ihm wachen. Wir Menschen sind schwach, wir sind Sünder. Menschen können uns nicht erlösen. Und seien die Versprechungen noch so attraktiv. Vielleicht bietet mir jemand Solidarität an, vielleicht verspricht er mir das Blaue vom Himmel. Er kann es nicht halten. Es gibt nur einen, der das halten kann, und das ist Jesus selbst. Jesus hat diese Strafe, die ich verdient hätte, mit meinen Sünden, auf sich genommen und hat sie dort ans Kreuz nageln lassen. Jesus allein konnte dieses Opfer bringen. Er war sich bewusst, wie schwer dieses Opfer ihm fallen würde. Und trotzdem hat er ein Ja dazu gefunden, weil er wusste, es war der einzige Weg. Und weil er am Kreuz für uns gestorben ist, ist der Zugang zu Gott plötzlich offen. Das ist wie wenn eine Tür aufgeht, weit aufgestoßen wird. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Jeder, der diese Tatsache im Glauben annimmt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, der ist versöhnt mit Gott. Dem ist die Tür geöffnet worden. Verlorene Sünder können so gerettet werden. Das ist die spannende Sache. Wir können Jesus und Gott nicht genug danken für dieses Opfer, das er gebracht hat. Es gibt viele Versprechen, aber es gibt nur einen einzigen, der Versprechen halten kann, und das ist Jesus selbst. Er hat es getan. Er hat alle unsere Schuld an dieses Kreuz getragen und dadurch sind wir frei. Dadurch sind wir mit Gott versöhnt. Amen.